Blut. Derjenige, der das Opfer darbrachte, musste beim Sündopfer die Hand auf das Opfertier legen, seine Schuld bekennen und so die Schuld auf das Tier übertragen. Und danach wurde das Tier getötet, es blutete aus und wurde schließlich verbrannt. Paulus, meinst du das, dass wir ein solches Opfer bringen sollen? Aber du sprichst von einem lebendigen Opfer. Also ganz kann das nicht passen. Nun, wir finden im Neuen Testament die ein oder anderen Hinweise auf die alttestamentarischen Opfervorschriften. Aber hier bezieht sich dieses Opfer im übertragenen Sinne, bezieht sich auf den übertragenen Sinn. Es geht nicht darum, dass wir selber uns auf den Altar legen und uns abschlachten lassen. Darum geht es nicht. Und wir brauchen das auch nicht mehr. Denn Christus hat als das perfekte Lamm die Sünde der Welt ans Kreuz getragen. Johannes Kapitel 1, Vers 29 sagt ganz klar, sagt Johannes, sieht Jesus auf sich zukommen, Johannes der Täufer, und spricht, siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Und im 1. Timotheus 2, Vers 5 und 6 spricht Paulus davon, dass es nur einen Gott gibt und nur einen Vermittler zwischen Gott und dem Menschen. Und das ist Christus Jesus, der Mensch geworden ist. Er gab sein Leben, um uns freizukaufen. Freizukaufen von was? Paulus hat im Römer Kapitel 6, Vers 23 schon ganz klar festgestellt, der Lohn der Sünde ist der Tod. Und genau davon hat uns Christus freigekauft. So, und jetzt fordert er uns trotzdem auf, der Paulus hier, gebt euch selbst, gebt eure Leiber, gebt euch selbst als lebendiges, heiliges Opfer. Worauf begründet er diese Aufforderung? Sie ist begründet in der Barmherzigkeit Gottes. Und die hat Paulus in den ersten 11 Kapiteln ganz deutlich und ausführlich beschrieben. Die Barmherzigkeit Gottes. Beschrieben, dass wir geliebte Geschöpfe Gottes sind, die ohne Jesus Christus verloren sind. Aber Jesus hat alles getan, damit die Verbindung zwischen Gott und uns wiederhergestellt werden kann, indem er am Kreuz für uns gestorben ist und dann auferstand. Wenn er also hier schreibt, nun fordere er seine Leser auf, gebt eure Leiber hin als ein Opfer, das lebendig ist. Es wird hiermit, also in einer Übersetzung heißt es Leiber, im Neues Leben heißt es euer ganzes Leben. Denn der Leib verkörpert die Ganzheit des Lebens und des Handelns einer Person. Dann geht es nicht um ein Töten, sondern es geht hier um ein lebendiges Opfer. Ein Opfer, das heilig ist, das Gott wohlgefällig ist und einen vernünftigen Gottesdienst darstellt. Und Gottesdienst bezieht sich hier auf jeden Dienst für Gott. Also nicht nur auf das, was wir heute früh tun. Gottesdienst ist weitaus mehr. Also das Angebot eines Gläubigen, sein ganzes Leben Gott als Opfer darzubringen, ist daher ein heiliger Gottesdienst und ist aufgrund der Barmherzigkeit Gottes genau die Antwort, die von Gläubigen erwartet wird. Aber ein solches Opfer bedeutet eine Veränderung des gesamten Lebensstils. Und warum sollen wir das tun? Ich habe es schon angesprochen, weil Gott so barmherzig ist. Deshalb sollen wir uns mit unserem ganzen Leben für Gott einsetzen, uns Gott hingeben, ihm alles unterstellen. Nicht nur ein bisschen, sondern völlig, ohne Einschränkung. Nicht aus Pflicht, sondern freiwillig, aus Dankbarkeit und Liebe für das, was Christus schon für uns getan hat. Es ist ein lebendiges Opfer, denn es ist eine Entscheidung, die wir tagtäglich treffen. Es ist nicht eine Entscheidung, die ich einmal, als ich mal Christ geworden bin, vor langer, langer Zeit getroffen habe, sondern es ist eine Entscheidung, die ich täglich neu treffe. Ich gebe mich Gott ganz hin und ich will ihm ganz folgen. Es ist ein heiliges Opfer, weil es ganz auf Gott ausgerichtet ist. Und Gott ist heilig. Und Gott hat daran Freude. Paulus ist schön und gut. Okay, ich habe verstanden, ich soll mein ganzes Leben auf Gott ausrichten, mich ihm ganz hingeben. Aber wie mache ich denn das? Durch Kraftanstrengung, indem ich bestimmte Dinge nicht mehr tue und bestimmte Dinge tue. Ich fluche nicht mehr, nehme nicht mehr ungefragt Sachen aus der Arbeit mit, ich lüge nicht mehr, bin immer freundlich, tue meinem Nächsten stets Gutes und. Oft starten wir als Christen genau so. Wenn wir frisch zum Glauben gekommen sind, schauen wir zu den anderen Christen und kopieren sie in ihrem Verhalten. Aber Gott geht es mehr als um ein richtiges Verhalten. Es geht ihm um diese Beziehung zu ihm, um die Hingabe an ihn. Und daraus wächst das richtige Verhalten. Paulus klingt ja schön und gut, aber wie? Die Frage hast du mir immer noch nicht beantwortet. Schauen wir uns mal Vers 2 an. Wir sollen uns nicht am Verhalten und den Gewohnheiten dieser Welt orientieren und uns von Gott durch Veränderung unserer Denkweise in neue Menschen verwandeln lassen. Wir sollen uns nicht am Verhalten und den Gewohnheiten dieser Welt orientieren und uns von Gott durch Veränderung unserer Denkweise in neue Menschen verwandeln lassen. Uns nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt orientieren. Um das zu tun, brauche ich eine Vergleichsmöglichkeit. Und die finde ich in der Bibel. Wie hat sich denn Christus verhalten? Wo hat er die bestehenden Verhaltensweisen quasi auf den Kopf gestellt oder sie ignoriert? Nehmen wir zum Beispiel die Frau am Jakobsbrunnen. Sie war eine Samariterin. Die übliche Verhaltensweise war, mit Samaritern spricht ein Jude nicht. Und als Mann schon gar nicht allein mit einer Frau, wenn es nicht seine eigene war. Was tut Christus? Er ignoriert diese üblichen Verhaltensweisen, denn er sieht das Herz dieser Frau. Er sieht das Verlangen, den Hunger nach Frieden und darauf reagiert er. Oder die Ehebrecherin, die zu ihm gebracht wird, damit sie gesteinigt werden soll. Was tut Jesus? Er stellt die übliche Verhaltensweise der Schriftgelehrten in Frage. Wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und alle gingen weg. Er, der selber sündlos war, hätte sie steinigen können. Was tut er? Er vergibt ihr und schenkt ihr einen Neuanfang. In der jüdischen Gesellschaft galten die Steuereintreiber als Handlanger der Römer und waren aus der jüdischen Gesellschaft mehr oder weniger ausgeschlossen. Und was tut Jesus? Er macht einen großen Bogen um die Steuereintreiber? Nein, tut er nicht. Er lädt sie ein. Er ist mit ihnen, er hat Gemeinschaft mit ihnen und verkündigt ihnen das Evangelium. Wenn wir also uns nicht an den Gewohnheiten dieser Welt orientieren sollen, dann müssen wir unser Verhalten anhand der Bibel überprüfen. Aber Paulus bleibt dabei nicht stehen. Er sagt nicht nur, das sollt ihr nicht mehr tun, denn ganz ehrlich, aus eigener Kraft können wir das nicht. Wir können unser Verhalten aus eigener Kraft nicht an die Maßstäbe der Bibel anpassen. Und daher die zweite Aufforderung. Verändert eure Denkweise. Genauer gesagt, lasst sie euch verändern. Moment. Paulus, was hat denn mein Denken mit meinem Handeln zu tun? Ich bitte dich, du kennst doch das Volkslied, die Gedanken sind frei. Die haben doch mit meinem Handeln gar nichts zu tun. Der Dalai Lama hat mal gesagt, sähe einen Gedanken und ernte eine Tat. Sehe eine Tat und ernte eine Gewohnheit. Sehe eine Gewohnheit und ernte einen Charakter. Sehe einen Charakter und ernte ein Schicksal. Sehe einen Gedanken und ernte eine Tat. Aus unseren Gedanken folgen unsere Taten. Und aus wiederholten Taten wird eine Gewohnheit. Und Gewohnheiten sind machtvoll in unserem Leben. Und die beginnen bei den Gedanken über mich selbst. Horace Mann geht sogar so weit zu sagen, Gewohnheiten sind wie ein Kabel. Wir flechten jeden Tag einen Strang dazu und dann können sie nicht mehr reißen. Das klingt fast so, als ob Gewohnheiten nicht mehr zu ändern seien. Gewohnheiten, die aus unseren Taten, die aus unseren Gedanken entstanden sind. Dem stimme ich nicht zu. Wir haben eine Kraftquelle. Wir haben eine Ressource, nämlich Gottes Kraft. Und die kann uns helfen, jede Gewohnheit grundlegend zu verändern. Es ist ein Prozess. Es erfordert Übung und Engagement. Aber wenn du Gott dein Denken verändern lässt und seine Sicht der Dinge zu deiner Sicht der Dinge wird, beginnt ein Prozess der stetigen Veränderung. Die Veränderung unseres alltäglichen Lebens, sie beginnt in unserem Herzen. Und wir müssen wissen, die Bibel spricht davon, dass das Herz der Sitz vom Denken, Wollen und Entscheiden ist. Es ist also nicht nur einfach das Organ, was hier in unserer Brust schlägt. Nur wenn unser Denken dem Willen Gottes unterstellt wird, können alle Bereiche unseres Lebens von der Erneuerung erfasst werden. Und um das zu erreichen, ja, wie machen wir das denn? Wie sieht das denn praktisch aus? Das erste ist, beginne mit einem Gebet und der Bitte an Gott, daran dein Denken über diese Gewohnheit zu ändern. Wir haben das heute früh schon von der Tabea gehört. Sie hatte keine Lust, hier zu sein. Sie hat die Entscheidung getroffen, trotzdem hierher zu kommen, um Gott zu loben und zu preisen. Das ist eine Veränderung des Denkens. Das ist eine Entscheidung, die wir treffen. Ich habe gestern meinen Ofen angefeuert und wollte dann ein Stück Holz reinlegen und es fiel mir ständig runter. Natürlich nicht dahin, wo es hinfallen sollte, sondern überall woanders. Und dann rutschte mir so raus, du bist wohl zu blöd, um ein Stück Holz festzuhalten und richtig reinzutun. Das ist ein falscher Gedanke. Denn Gott sagt, du bist geliebt, du bist wertvoll, du bist wunderbar geschaffen. Du bist nicht zu blöd. Das stimmt einfach nicht. Das heißt nicht, dass von da ab mir nie wieder ein Fehler passiert, aber die Aussage Gottes steht, die Aussage, die er über mich trifft, steht auch, wenn ich Fehler mache. Und ich muss, wenn so etwas mir rausrutscht, mich selbst korrigieren und diesen Gedanken wegscheuchen und mich auf Gottes Gedanken und auf das, was er über mich sagt, konzentrieren. Das Gleiche gilt übrigens auch, wenn wir einen anderen Menschen zu gar nicht leiden können und überhaupt nicht mit dieser Person zurechtkommen. Soll ja vorkommen. Zumindest muss ich das sagen. Ich kann mich jetzt darüber aufregen, dass diese Person so schrecklich ist. Oder ich fange an zu beten. In meiner Zeit in der Jugendarbeit, nicht hier in der Gemeinde, wurde ich mit einer anderen Mitarbeiterin zusammengestellt. Und uns beiden ging es miteinander so, wir konnten uns nicht ausstehen. Und jetzt sollten wir zusammenarbeiten. Schlechte Voraussetzung. Unsere Leiterin gab uns den Tipp, betet und dankt füreinander. Und im ersten Moment habe ich gedacht, da muss ich im Gebet lügen, weil mir partout nichts Positives über diese Person einfiel. Bis mir klar wurde und ich es lernte, ich kann dafür danken, dass Gott diese Person genauso wunderbar und im Ebenbild Gottes geschaffen hat wie mich selbst. Ich kann dafür danken, dass er diese Person genauso liebt, wie er mich liebt. Damit lüge ich nicht. sondern ich sage wirklich etwas, was wahr ist. Und dafür kann ich danken von ganzem Herzen. Es hat eine ganze Weile gedauert. Wir sind nie dickste Freundinnen geworden. Aber wir haben gelernt, uns gegenseitig zu respektieren, zusammenzuarbeiten, weil uns das Gebet selbst verändert hat. Und damit auch unser Verhalten. Wir sind aufgefordert, unseren Nächsten zu lieben, nett und freundlich zu sein. Und das ist nicht immer leicht, vor allem nicht dann, wenn der andere einem echt auf die Nerven geht. Aber auch hier gilt, bitte Gott, dir seine Sicht über diese Person zu geben. Das ist eine Veränderung meiner Denkweise. Gott hat diese Person genauso geschaffen, in seinem Ebenbild. Er liebt sie ganz genauso, wie er mich liebt. Er ist genauso für diese Person am Kreuz gestorben, wie er für mich gestorben ist. Da ist kein Unterschied. Und wenn wir dies tun, dann verändert sich unser Denken und damit auch unser Handeln. Die Freundlichkeit ist dann nicht mehr erzwungen, sondern sie kommt aus der Liebe, die Gott uns geschenkt hat. Wir hören ja immer wieder die Aufforderung, etwas zu geben. Auch vorhin, als es um die Kollekte ging, es wäre schön, diese Gemeinde braucht Geld, viele Missionsgesellschaften brauchen Geld. Ich glaube, die Aufforderung kommt immer wieder. Und ich könnte mir vorstellen, dass bei dem einen oder anderen der Gedanke durch den Kopf geht, ich habe ja gerade genug für mich selbst. Was soll ich denn hier jetzt auch noch geben? Vielleicht brauchen wir hier einen Perspektivenwechsel. Wer ist derjenige, der uns das gibt, was wir haben? Es ist nicht unser Arbeitgeber oder die Rentenversicherung oder sonst jemand. Es ist Gott. Gott gibt uns alles, was wir haben. Er ist derjenige, der uns versorgt. Wir gehören zu ihm als seine geliebten Kinder und er wird uns versorgen. Matthäus 6, Vers 33 ist ein wunderbarer Vers. Macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen, lebt in Gottes Gerechtigkeit. Und er wird euch all das geben, was ihr braucht. Macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen, lebt in Gottes Gerechtigkeit, ist nichts anderes als das, was Paulus sagt, gebt euch selbst hin als heiliges, lebendiges Opfer. Es ist diese Hingabe an Gott, dieses sein Ziel zu meinem machen. Und dann wird er uns alles geben, was wir brauchen. Vielleicht nicht alles, was wir wollen, aber alles, was wir brauchen. Bitte Gott, dir zu zeigen, wo du seine Versorgung schon erlebt hast und frage ihn, was du ihm aus Dankbarkeit, nicht aus Pflicht, nicht weil du aufgefordert wurdest, sondern aus Dankbarkeit zurückgeben kannst. Ich denke, wir könnten diese Liste fortführen mit Jammern, mit Ärgern, schlechtes Denken oder Reden. Und bei all diesen Dingen benötigen wir einen Perspektivenwechsel, den Gott uns schenken will. Das gelingt, wie schon gesagt, nicht sofort und auch nicht immer, denn es ist ein Prozess. Aber nur wenn wir anfangen, wird es sich fortsetzen. Vielleicht kennt der ein oder andere das Zitat von Luther: Wir können nicht verhindern, dass Vögel über unseren Kopf fliegen, aber wir können verhindern, dass sie Nester auf unserem Kopf bauen. Und genauso ist das mit unserem Gedenken. Wir können nicht verhindern, dass da negative Gedanken durchfliegen. Aber mit Gottes Hilfe können wir verhindern, dass er sich einnestet. Wir können verhindern, dass uns das bestimmt und unser Handeln bestimmt und unsere Denkweise hier von Gott ändern lassen. Das heißt es, unseren Sinn, unsere Denkweise verändern zu lassen. Durch das Wort Gottes, das Gebet und die christliche Gemeinschaft werden wir ständig erneuert. Und so ändert sich auch die Lebensführung. Paulus fordert uns in diesen beiden Versen aus, uns Gott ganz hinzugeben, indem wir nicht gemäß der Welt leben, sondern uns unser Denken von Gott verändern lassen, damit wir seinen Willen erkennen können. Ein Wille, der auf das Gute für uns ausgerichtet ist, mit dem wir Gott erfreuen und der vollkommen seinem Denken entspricht. Und damit schließt sich der Kreis wieder. Wenn wir in seinem Willen sind, handeln wir so, wie Gott es sich wünscht. In dem Maße, wie ein Christ in seinem Sinn verwandelt und Christus ähnlicher wird, wird er fähig, den Willen Gottes gut zu heißen und sein Leben nach ihm zu gestalten und nicht mehr nach seinem eigenen Willen. Wenn ihm das gelingt, stellt er fest, dass der Wille Gottes gut für ihn ist, dass er Gott wohlgefällig und in jeder Hinsicht vollkommen ist. Wir haben die Wahl. Passen wir uns der Welt an oder geben wir uns ganz Christus hin? Warren Wiersbe schreibt in seinem Kommentar zu diesem Text: Wahrer christlicher Dienst und Leben beginnt immer mit persönlicher Hingabe an den Herrn. Der Christ, der im Leben als Christ scheitert, ist derjenige, der sich weigert, sich vollständig Christus hinzugeben. Derjenige, der als Christ scheitert, ist derjenige, der sich weigert, sich vollständig Christus hinzugeben. Ein Beispiel dafür ist der König Saul. Die Motivation für die Hingabe ist Liebe. Paulus fordert uns auf, er fleht uns an, uns ganz hinzugeben aufgrund dessen, was Gott schon für uns getan hat. Wir dienen Christus nicht, um seine Barmherzigkeit oder Gnade zu erhalten, sondern die haben wir bereits. Wir dienen ihm aus Liebe und Dankbarkeit. Wahre Hingabe ist die Hingabe des Körpers, des Verstandes und des Willens an Gott. Und zwar Tag für Tag. Es ist ein tägliches Hingeben des Körpers zu Gott, den Verstand durch das Wort Gottes zu erneuern und den Willen durch Gebet und Gehorsam Gott unterzuordnen. Jeder Christ ist entweder ein Anpasser, der für und wie die Welt lebt, oder ein Verwandelter, der täglich mehr wie Christus wird. Die Frage ist, was willst du sein? Amen.